Zerstörte Villen, eine abgebrannte Fläche von der Größe einer ganzen Stadt. Dazu ein Präsident, der das Land komplett umkrempeln will. Keine einfachen Ausgangsbedingungen für den wichtigsten Termin der Filmindustrie.
And the Oscar goes to?
And the Oscar goes to?
And the Oscar goes to?
Kommenden Sonntag werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Zum 97. Mal. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Traumfabrik vor großen Trümmern steht. Es wird ein spannender Abend, denn bei dieser Preisverleihung, da könnte sich zeigen, wie sich die Filmbranche in den kommenden Jahren positionieren wird. Was das für die Filme bedeutet, die wir in Zukunft im Kino zu sehen bekommen werden und welchen Einfluss Donald Trump darauf haben könnte, das besprechen wir heute kurz vor der Oscarverleihung mit Filmexpertin Anna Wollner. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 28. Februar. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, du hast ja als Filmkritikerin schon viele Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen interviewt. Zuletzt auf der Berlinale, also die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die waren ja jetzt gerade erst. Was beschäftigt die Filmbranche mit Blick auf die USA?
Wenn wir mal zurückblicken irgendwie auf die letzten, fünf, sechs Jahre, war das für Hollywood nicht leicht. Erst kam Covid, die Pandemie mit dem Lockdown, natürlich auch L.A. und die ganzen Studioproduktionen davon betroffen. Film lag brach, keiner konnte ins Kino. Filmstarts wurden immer und immer und immer wieder verschoben. Es hat sich dann irgendwie gerade so ein bisschen, ja, vorsichtig formuliert, besser angefühlt. Der Laden lief wieder. Dann haben erst die Drehbuchschreibenden gestreikt, anschließend die Schauspielenden. Es lag also wieder alles flach. Und das merkt man jetzt natürlich. Das dauert ja immer ein bisschen, bis sich das umsetzt. Also gerade die Streiks schwappen jetzt so langsam rüber zu dem, was in die Kinos kommt. Und jetzt haben sie ja auch noch in Los Angeles das andere Problem gehabt mit den Feuern.
Rund um die US-Westküstenmetropole Los Angeles brennt es weiter lichterloh, jetzt auch in den berühmten Hollywood Hills. Insgesamt wüten im Großraum Los Angeles 6 Großfeuer.
Keines davon. Erste Schätzungen gehen von einem zweistelligen Milliardenbetrag aus. Neben Häusern, Gebäuden sind es auch einzelne Locations der Filmbranche in Hollywood, die betroffen sind.
Schauspielende haben ihre Häuser verloren, genauso wie Regieführende und natürlich aber auch Menschen, die einfach in der Filmbranche arbeiten. Also wirklich vom Beleuchterpraktikanten über den Ausstatter bis zum Caterer, die einfach alle ihre Häuser verloren haben, ihr Zuhause verloren haben. Und das muss natürlich erstmal alles wieder aufgebaut werden.
Ja, und dann noch die Wiederwahl von Donald Trump als Präsidenten. Wie schaut man da jetzt in Hollywood drauf?
Hollywood war und ist immer schon sehr, sehr liberal gewesen. Ich würde sagen, 90% von Hollywood, vor allem von den Schauspielenden und den Regieführenden, die haben ja auch Kampagne gemacht für die Demokraten.
Barbara Streisand, Rosie O'Donnell, Cher, Jamie Lee Curtis, Jeff Bridges, all these big names are with Harris.
I'm white, I'm a dude, and I'm for Harris.
Also with them was Leonardo DiCaprio.
Each and every one of you can make a difference by doing a simple thing, and that's getting to the polls to vote.
Lady Gaga also urged fans not to vote for Trump.
Now is your chance to vote against Donald Trump.
Die waren alle Team Harris oder Team Biden, haben sich ganz klar gegen Trump ausgesprochen. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Schauspielende und auch wenige Regisseure und Regisseurinnen, die sich für Trump ausgesprochen haben. Und da geht natürlich so ein bisschen die Angst um jetzt, dass er irgendwann einfach Rache nimmt, mehr oder weniger. Und es ist tatsächlich seit der zweiten Amtszeit sehr, sehr still geworden. Also niemand, der aufschreit, sondern tatsächlich eher so ein kollektives Wegducken, weil viele haben ja auch gesagt, wenn er wirklich Präsident wird, dann verlassen wir das Land. Das haben auch einige wenige tatsächlich gemacht, also Ellen DeGeneres zum Beispiel und ihre Frau, die sind aufs englische Land gezogen. Die haben in L.A. alle Zelte abgebrochen und leben jetzt in irgendeiner englischen Grafschaft. Das muss man sich auch mal überlegen, Kalifornien, ein Staat, in dem ständig die Sonne scheint, einzutauschen gegen die britische Provinz, in der es dann doch öfter regnet, als man die Sonne sieht. Aber die waren da mehr oder weniger konsequent.
Okay, ein heftiger Schritt, aber die meisten sind ja geblieben.
Genau. Ich habe zum Beispiel auf der Berlinale Jessica Chastain gesprochen zu ihrem Film Dreams von Michel Franco. Das ist ein mexikanischer Regisseur. In dem Film spielt sie eine reiche Erbin, die in San Francisco lebt. Und die verliebt sich in einen Balletttänzer, der A, jünger ist als sie und B, ein illegaler Einwanderer ist aus Mexiko. Und das ist natürlich auch schon ein Stück weit ein politischer Film. Und Jessica Chastain im Interview darauf angesprochen, ob sie denn jetzt eventuell, wie es viele ihrer KollegInnen angekündigt haben, die USA oder ihre Heimat New York verlassen will, hat das verneint.
I'm not at the point right now where I feel like I want to leave the United States.
Hat gesagt, nein, ich bleibe hier.
I feel like if I were to leave, I'm abandoning people in a situation, and I'm excited to stay and try to contribute to a society and a culture and a country that I really believe in. I believe the good in the United States, so I want to be part of that.
Und wenn wir jetzt gehen, dann lassen wir die im Stich, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Und sie sei kein Feigling, deswegen würde sie es schaffen, das auch jetzt noch mal 4 Jahre auszusitzen.
And to leave just feels like I'm giving up. I'm not a quitter, so I'm not going to give up on it just because of one bad apple.
Aber so den richtigen Aufschrei seit November oder auch seit Januar, seit Trump im Amt ist, den gab es also von den großen Hollywood-Stars eher weniger. Es ist einfach so eine Unsicherheit da bei allen, dass ich glaube, jeder so ein bisschen Angst hat, dass Trump irgendwann austeilt.
Ist denn der Einfluss der Politik auf die Filmbranche wirklich so groß?
Ja, tatsächlich weniger, als wir vielleicht denken. Da war ich auch überrascht. Ich habe auch auf der Berlinale mit Richard Linklater gesprochen. Das ist so eine Independent-Filmgröße. Die meisten werden ihn kennen durch die Trilogie Before Sunrise, Sunset und Midnight mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Der hat die Langzeitbeobachtung Boyhood gemacht. Auf der Berlinale hat er seinen neuen Film Blue Moon vorgestellt mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Und der meinte darauf angesprochen, wie sich das denn jetzt alles verändert hat.
I haven't noticed any government in the 30 years I've been making it better or worse for film.
Nee, Sekunde mal, das hat sich überhaupt nicht verändert. Hollywood war noch nie von der Politik abhängig.
What makes it is the economy. And I don't know if the government is even that in charge of that. So it's always changing, you know? You know, you just kind of adapt.
Der Filmproduzent Richard Linklater sagt also, wir passen uns an, denn das hängt vor allem von der Wirtschaft ab, wie gut es uns als Branche geht. Aber die Wirtschaft selbst, die hängt doch auch von Trump ab und von seinen Entscheidungen.
Was tatsächlich Auswirkungen haben könnte, wenn es Strafzölle gibt und China zum Beispiel sagt, nee, Sekunde mal, wir nehmen keine amerikanischen Blockbuster mehr ins Programm, dann hat das einfach das Ergebnis, dass die Filme weniger Geld verdienen, weil es reicht ja nicht mehr nur, wenn man so einen großen Blockbuster hat, ob das jetzt Mission Impossible ist oder ob das der letzte Marvel-Film ist oder ob das die Schneewittchen-Verfilmung ist, die jetzt im März kommt, das reicht überhaupt nicht mehr, was die Filme in Amerika verdienen. Die blicken ja viel globaler, auf die ganze Welt, und wenn dann so ein großer und wichtiger Markt wie China wegfällt, dann hat der Film am Ende vielleicht 200 oder 300 Millionen Dollar weniger eingenommen. Und das ist dann auch für so einen großen Verleih einfach ziemlich viel.
Also die US-amerikanische Filmindustrie, die denkt eher global. Wie wichtig ist der Standort Hollywood denn überhaupt noch?
So richtig das Mecker sind die schon lange nicht mehr. Es ist natürlich immer so, wir assoziieren das damit. Wir assoziieren das natürlich auch mit diesem Schriftzug Hollywood, die Stadt der Träume, Los Angeles etc. Mhm. Aber wenn man im Kino mal sitzen bleibt und sich den Abspann anguckt, dann kann man immer gucken, in welchem Studio die gedreht haben. Und so viel wird in L.A. vor Ort gar nicht mehr produziert, wie wir uns das, glaube ich, wünschen oder vorstellen. Also es gibt ja in dem Sinne keine Filmförderung in Amerika. In Europa oder also gerade in Deutschland ist es so, dass Film ja auch über Steuergelder finanziert wird. Es gibt die verschiedenen Filmförderungen der Länder, die nicht nur deutsche Projekte unterstützen, sondern auch internationale und auch gerade amerikanische. Und da ist es natürlich auch in den letzten Jahren so gewesen, dass auch amerikanische Großproduktionen sehr gerne nach Deutschland gekommen sind, um deutsche Fördergelder zu bekommen und mittlerweile sogar weiter nach Osteuropa reisen. Also Prag zum Beispiel mittlerweile ein ganz wichtiger Standort auch für die amerikanische Filmproduktion, weil es einfach günstiger ist, da zu drehen.
Donald Trump lenkt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell die USA in eine neue Richtung. Es soll, ganz grob formuliert, sehr viel autoritärer und konservativer werden. Das passt nicht so richtig zu der Richtung, in die sich Hollywood zuletzt eigentlich bewegt hat. Die MeToo-Bewegung rund um Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt, die hat die Branche verändert. Das ging ja auch aus von dem Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Es ging mehr in Richtung Diversität, Inklusion, Themen, von denen Donald Trump offenbar nicht so viel hält. Wie wirkt sich das auf die Filmbranche aus?
Hollywood gibt sich ja immer sehr als divers, als inklusiv, was es auch natürlich nicht ist, aber es gibt einfach Initiativen, die sich dafür einsetzen und da hat Trump auch schon angefangen, denen Gelder zu entziehen und das wird sich auch am Ende auswirken auf diverse Storytelling. Disney ist das größte, erfolgreichste Studio. Die haben Star Wars, die haben Marvel, die haben Pixar und die haben natürlich auch ihre eigenen Animationsfilme. Und da haben sie es tatsächlich geschafft, in den letzten Jahren einfach Klischees und Stereotype hinter sich zu lassen, die sie immer wieder erzählt haben, dass Prinzessinnen immer blond sein müssen, immer, also wirklich so dieses typische mädchenhafte Prinzessin sein müssen. Und es gibt mittlerweile vor allem weibliche Figuren mit Vorbildfunktion, die eben nicht mehr die typische Prinzessin sind. Vaiana zum Beispiel.
Ja, das hört man schon im Trailer zum Film.
Erstens, ich bin keine Prinzessin. Ich bin die Tochter des Chiefs.
Alles dasselbe.
Nein.
Du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren. Ganz klar Prinzessin.
Du hast wohl zu lange in der Sonne gelegt.
Ein Film, der in Polynesien spielt, auf einer Insel, eine weibliche Heldin hat, die einfach, ja, ich mag dieses Wort stark eigentlich nicht so richtig, also immer diese starke Frauenfigur, aber tatsächlich einfach eine Vorbildfunktion hat für ganz viele Menschen, die normalerweise im Kino überhaupt nicht repräsentiert werden. Und das hat Disney tatsächlich in den letzten Jahren nicht nur mit dem Film gemacht, sondern mit anderen, dass sie mit Rollenbildern gebrochen haben, dass sie eine Vorbildfunktion hatten. Und jetzt haben sie einfach in diesem Jahresbericht, den sie im letzten Jahr veröffentlicht haben, nicht mehr von Diversity geredet, haben ein Programm eingestellt, Reimagine Tomorrow, in dem man unterrepräsentierte Stimmen stärken wollte.
Das war ein sogenanntes DEI-Programm, das steht übersetzt für Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Solche Gleichstellungsprogramme, die haben viele Unternehmen in den USA in den letzten Jahren installiert. Da geht's um Chancengleichheit am Arbeitsplatz, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Religion und so weiter. Trump ist erklärter Gegner solcher Programme und hat bei den ihm unterstellten Behörden auch schon Maßnahmen dagegen eingeleitet. Zum Beispiel hat er die Bundesbehörden angewiesen, alle Büros für Diversität und Inklusion zu schließen. Viele US-Konzerne haben daraufhin ihre Maßnahmen für Diversität jetzt wieder zurückgefahren. McDonald's zum Beispiel, Meta, Walmart und eben auch Disney. Was folgt daraus?
Das betrifft natürlich einmal die Figuren, die wir auf der Leinwand sehen werden, aber eben auch die Menschen hinter der Kamera, die an den Filmen beteiligt sind. Das ist schon ein Riesendämpfer. Also gerade weil man sich ja immer so progressiv, offen, liberal, divers geben möchte und wenn man das dann aber nicht mehr ist, dann ist das ein riesengroßer Dämpfer für alle, die sich in den letzten Jahren Hoffnung gemacht haben, endlich mal gehört und gesehen zu werden.
Inwiefern zeichnen sich hier denn dann auch inhaltliche Konsequenzen ab für die Filme, die wir in Zukunft auf der Leinwand sehen werden?
Am Ende ist Hollywood dazu da, um Geld zu verdienen oder die ganzen ProduzentInnen wollen natürlich Geld verdienen. Und wenn sie einfach merken, dass sie die Zuschauer verprellen mit Geschichten, die vielleicht kontra Trump sind und sie einfach dadurch weniger Geld verdienen, dann stellen sie sich relativ schnell auf Trumps Seite, weil es einfacher ist, so Geld zu verdienen und eben keine moralische Konsequenz in irgendeiner Art und Weise zu bekommen. Denn there's no business like show business und es geht einfach darum, in Hollywood auch Geld zu verdienen. Und die winden sich dann gerne auch mal wie so ein Aal im Wasser. Hauptsache am Ende die Rendite stimmt. Ich fürchte, dass wir in den nächsten Jahren erstmal Filme sehen werden, große Filme sehen werden, die eher eine unpolitische Aussage haben und reine Unterhaltungsfilme sind relativ neutral, wenn es denn eine politische Richtung gäbe, in die ein Film erzählen könnte.
Also es könnte so eine Art vorauseilenden Gehorsam geben von Teilen der Filmbranche. Gleichzeitig scheint Donald Trump aber auch ganz aktiv eingreifen zu wollen in die Filmbranche. Er hat jetzt 3 Hollywood-Sonderbeauftragte ernannt, die, Zitat, seine Augen und Ohren in Hollywood sein sollen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das sind Mel Gibson, Sylvester Stallone und John Voight. Und da sieht man eigentlich schon mal, welches Kino Donald Trump gerne zurückhaben möchte, nämlich das relativ trashige 80er-Jahre-Action-Kino.
Ja, vielleicht müssen wir noch mal kurz alle dran erinnern. Wer sind denn diese drei? Woher kennt man die?
Ja, es ist ein totales Macho-Kino. Also Mel Gibson natürlich, Regisseur, Hauptdarsteller, Braveheart, Sylvester Stallone, Actionfilm-Ikone.
Rocky, genau, ne? Rambo, ja.
Und John Voight auch schon immer waffennah und Trump-Supporter gewesen. Und da die drei schon seit sehr, sehr langer Zeit seine Unterstützer sind, war das für ihn einfach so das Naheliegendste. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die da sehr viel rumreißen können. Das sind, böse gesagt, drei alte weiße Männer in Hollywood. Wenn die Augen und Ohren für Trump sein sollen, ich glaube, dass sie gar nicht den Zugriff zum Inner Circle kriegen, den Trump gerne hätte. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich noch sehr großen Einfluss haben werden.
Mhm. Aber das zeigt ja schon, dass Donald Trump offenbar ein Interesse hat an Hollywood, oder? Also der wünscht sich ja offenbar einen gewissen Zugang, sei es nur an Informationen. Was ist da dein Eindruck? Warum interessiert sich Donald Trump denn überhaupt für Hollywood?
Hollywood ist Glamour. Hollywood sind rote Teppiche, sind schöne Menschen, die sich für schöne Dinge begeistern, schöne Dinge repräsentieren. Und Trump würde da einfach gerne mitspielen. Und das ist auch ein Teil seiner gekränkten Eitelkeit, dass er lange ausgeschlossen wurde. Und bei den Oscars sich alle über ihn lustig gemacht haben, jahrelang. Und er will trotzdem einfach dabei sein. Und er will einfach bei denen mitspielen, neben denen er strahlen könnte.
Schauen wir nochmal von Hollywood auf den Rest der Welt zu uns nach Europa. Du warst ja gerade auf der Berlinale, also dem größten Branchentreffen in Europa. Wie schaut denn die Filmbranche hier auf Donald Trump und auf die neue Präsidentschaft? Merkt man hier auch irgendwelche Auswirkungen?
Es ist eine totale Unsicherheit da, denn das, was Donald Trump in Amerika versucht umzusetzen, also auch vor allem die Gleichschaltung etc. der Medien, ist natürlich eine große Skepsis, dass das auch von Amerika auch nach Deutschland oder nach Europa rüberschwappen könnte. Also der ganze Rechtsruck, der dann natürlich auch Eingriffe auf die künstlerische Freiheit und das Kunstschaffen, das Kulturschaffen in Europa und auch in Deutschland haben wird. Ich habe auf der Berlinale auch mit vielen deutschen Kulturschaffenden gesprochen, vor allem mit SchauspielerInnen und RegisseurInnen, die alle gesagt haben, Mala Emde zum Beispiel hat gesagt, die Welt hat Grippe. Matthias Schweighöfer, der ja auch tatsächlich in Amerika einen Agenten hat, der in Amerika Filme gedreht hat, der hat erzählt auf einem Empfang, dass gerade in Amerika kein Projekt gegreenlightet wird.
Also ich saß mit meinem Manager heute aus Amerika zusammen und der sagt auch, normalerweise wäre das jetzt die Pilot-Season in den Staaten. Und alle Agenten hätten jetzt für jede Serie, Streaming, Network, die Piloten, ne? Und die haben gesagt, zero.
Also kein Projekt, in dem er involviert ist, bekommt grünes Licht, um es zu drehen.
An allen Stellen und Ecken ist es sehr labil. Es ist echt schwierig, ja.
Weil alle erstmal sehr, sehr zurückhaltend geworden sind und erstmal gucken wollen, wie die anderen agieren. Also so ein bisschen belauern, weil man selber nicht der Erste sein will oder die Erste sein will, die einen Fehler macht. Also es ist tatsächlich alles so, ja, mit angezogener Handbremse und mit so einer Atmosphäre der Angst unterlegt.
And the Oscar goes to...
Jetzt stehen ja die Oscars vor der Tür. Am Wochenende ist die Verleihung. Und wie ist es da? Gab es vorab schon politische Diskussionen, die sich abgezeichnet haben rund um diese Veranstaltung?
Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, ob das die politischsten oder die unpolitischsten Oscars aller Zeiten werden. Im Moment tendiere ich eher dazu, dass es wirklich die unpolitischsten Oscars aller Zeiten werden, weil Hollywood oder die in Hollywood lebenden Filmschaffenden noch so damit beschäftigt sind, sich wirklich das große Trauma der Waldbrände aufzuarbeiten. Und auch hier eigentlich gilt, niemand will der Erste sein, der gegen Donald Trump schießt. Ich würde sagen, dass Hollywood gerade extrem die Füße stillhält, um niemandem auf den Schlips zu treten oder keine schlafenden Hunde zu wecken und das Ganze sich schon in eine eher unpolitische Richtung entwickelt, einfach aus Angst ob dem, was da noch alles kommen wird. Ich meine, wir haben jetzt gerade erst Ende Februar, Anfang März. Trump ist seit gut 5, 6 Wochen im Amt. Er hatte noch nicht Zeit, alle Dekrete zu unterschreiben.
Wenn sich Hollywood oder einzelne Branchengrößen am kommenden Sonntag aber doch politisch positionieren würden, zum Beispiel gegen Donald Trump, was würde das bedeuten? Hätten solche Positionierungen überhaupt das Potenzial, irgendetwas zu verändern?
Das ist natürlich schon in gewisser Weise eine Symbolpolitik und so ein eigenes, ja, auf die Schulter klopfen. Wir haben ja Stellung bezogen, wir haben ja was gemacht. Und dass es am Ende nicht viel bringt, hat man ja daran gemerkt, dass die ganzen Stars sich alle für die Demokraten ausgesprochen haben und am Ende dann doch die Republikaner gewonnen haben. Aber man hat das eigene Gewissen so ein bisschen beruhigt. Es haben aber auch mittlerweile alle sehr viel Angst, in den sozialen Netzwerken irgendwas zu posten, was ihnen am Ende um die Ohren fliegt.
Ja, und dann müssen wir dich jetzt natürlich noch fragen, bevor die Oscars verliehen werden, wenn wir dich schon da haben als Filmexpertin, welche Filme werden denn bei den Oscars abräumen und welche nicht? Auf welche sollten wir setzen?
Ja, es gab einen Film, auf den eigentlich viele gesetzt haben, der sich in den letzten Wochen so ein bisschen selbst demontiert hat. Das ist Emilia Perez von Jacques Audiard, weil sich die Hauptdarstellerin Carla Sofia Gascón nicht von Tweets distanziert hat, die aufgetaucht sind, die eine kanadische Journalistin wirklich so ein bisschen aus der Versenkung geholt hat, in denen sie sich islamkritisch, antisemitisch geäußert hat. Und da konnte man tatsächlich bei zusehen, wie ein Film, der, ich glaube, mit 10 Nominierungen ins Rennen geht, in sich zerfällt. Mittlerweile hat sich das komplette Team von ihr distanziert. Sie wird wohl zu den Oscars anreisen, bezahlt von Netflix, die in Amerika die Verwertungsrechte haben, die vielleicht doch hoffen, dass sie noch ein bisschen Chancen haben, irgendwie den einen oder anderen Oscar zu bekommen am Ende, auch wenn Carla Sofia Gascón komplett raus ist aus dem Rennen. Mhm. Ich finde es in diesem Jahr auch total schwierig zu sagen, wer dann am Ende gewinnen wird, weil es ein so offenes Rennen ist. Anoa von Sean Baker hat große Chancen, genauso aber auch The Brutalist, dieses fast vierstündige Mammutwerk von Brady Corbet, in dem Adrian Brody einen jüdischen Flüchtling spielt, der nach Amerika kommt und als Architekt versucht, sein Meisterwerk zu vollenden. Und das wäre für mich eigentlich tatsächlich mein Favorit, weil diese ganze Geschichte auch schon wieder so ein bisschen das Scheitern des amerikanischen Traums ist und aber auch zeigt, dass Hollywood an sich eigentlich auch ohne Migranten überhaupt nicht funktionieren würde.
Wie wirst du denn eigentlich jetzt am Sonntag die Oscars anschauen, Anna? Bleibst du die ganze Nacht wach?
Ich werde vorschlafen. Ich versuche, um 21 Uhr ins Bett zu gehen. Gelingt mir nicht immer und stelle mir dann natürlich den Wecker. Den roten Teppich werde ich überspringen, weil das ist wirklich immer grenzwertig. Da muss man wirklich schmerzbefreit sein, aber die Verleihung gucke ich selbstverständlich. Letztes Jahr war es sehr, sehr praktisch. Da war ich nämlich in Thailand und habe durch die Zeitverschiebung einfach um 6 Uhr morgens aufstehen müssen. Ja. Dieses Jahr bin ich Karneval feiern mit meiner Familie, habe mir jetzt aber für die Oscar-Nacht extra ein eigenes Hotelzimmer gebucht, dass mich wirklich niemand stört und werde im Schlafanzug mit Schnittchen und Kamelle im Schoß gucken.
Okay, wow. Also du nimmst die Oscars sehr, sehr ernst. Kein Wunder. Ich wünsche dir viel Freude dabei und viel Spaß beim Schauen. Anna, vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne.
Das war die 11KM-Vorbereitung auf die Oscar-Nacht mit Anna Wollner, Filmexpertin unter anderem bei NDR und RBB. Anna Wollners Rezensionen findet ihr unter anderem bei NDR Kultur. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Autorin der heutigen Folge ist Hanna Heinzinger. Mitgearbeitet hat Nadja Mitkat. Produktion Adele Messmer, Regina Stärke und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann am Montag wieder. Da reisen wir in ein kleines Dorf in Mecklenburg, wo ein Ehepaar seit Jahren gegen rechtsextreme Nachbarnpositionen bezieht. Bis dann, macht's gut. Wenn ihr jetzt sagt, Filme sind vielleicht gar nicht so euer Ding, dafür aber Bücher, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Eat, Read, Sleep, der NDR-Bücher-Podcast. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina, die schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller, stellen die All-Time-Favorites der Community vor und batteln sich im Literaturquiz. Den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek und wir haben ihn auch nochmal in unseren Shownotes für euch verlinkt.